Von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Man verändert sich einfach extrem in der Schwangerschaft so.
Und manchmal ist es ja auch so, dass erst mit der Geburt des Kindes so richtig klar ist, was brauchst du denn dann eigentlich? Ja, das kannst du vorher oft auch nicht wissen. Es verändert einfach sehr, sehr viel.
Ja, natürlich. Ich freue mich davor. Ich werde Tante.
Bis Mutter, also musst du dich anstrengen, ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boom bis Z, dem feministischen und queerfeministischen Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Ich bin Renate und ich bin heute auf jeden Fall wieder nicht allein. Ich habe eine Person hier, die ihr schon kennt, und zwar Hanna sitzt hier mit mir. Hallo Hanna.
Hallo.
Jede von uns hat eine Person eingeladen, könnte man in diesem Fall sogar sagen, ne? Hanna, wen hast du eingeladen?
Ich habe Fabienne eingeladen, eine sehr gute Freundin von mir, und wir haben uns im Studium kennengelernt. Genau, willst du irgendwas?
Moin.
Hallo Fabienne. Und ich habe Nele eingeladen.
Hallo.
Auch eine sehr gute Freundin von mir. Haben wir uns nicht im Studium kennengelernt.
Nee.
Aber Studium ist schon ein Thema, um das es heute gehen wird, und zwar Studium und Schwangerschaft. Das ist schon sehr lange bei uns auf dem Plan. Aber bevor es richtig losgeht, wollen wir es noch mal ein bisschen warm grooven. Erstens mit dem Thema, ja, zu welcher Generation gehören eigentlich alle? Was wollen die Gästinnen so über sich erzählen? Schon mal grob, würde ich sagen. Nele, zu welcher Generation gehörst du?
Gott, zu welcher Generation gehöre ich denn? Ja, also ich bin 38. Was bedeutet das? Wer bin ich dann? Was bin ich?
Du bist Millennial.
Ach, ich bin Millennial. Okay, gut. Das ist schön. Genau. Und ich habe zwei Kinder. Mhm. Und mein großes Kind ist 13 und mein kleineres Kind wird 9. Morgen.
Ja.
Ja, genau. Und ich habe studiert während meiner ersten Schwangerschaft und mein Studium auch beendet. Mein erstes Masterstudium mit meinem ersten Kind. Und freue mich, dass ich heute hier bin und ein bisschen was zu diesem Thema sagen kann, obwohl das ja nun ein paar Jährchen schon her ist.
Fabienne, wie ist es bei dir? Du bist jetzt im Studium.
Ja, genau. Ich bin jetzt mitten im Bachelorstudium und ich bin jetzt im 8. Monat schwanger.
Was studierst du?
Internationales Politikmanagement an der Hochschule.
Ja. Wow. Und zu welcher Generation gehörst du?
Achso, ich glaube, wir sind ja Gen Z, ne?
Ja, Gen Z.
Ja, ihr seid beide Gen Z und ich bin hier, halte hier die Generation X Fahne hoch. Ich bin gerade noch drin.
Mhm.
Ich bin auch Mutter. Ich glaube, Hanna ist die einzige Person, die das...
Ich habe nur eine Katze. Ich kann nicht mitreden.
Katzenmutti, das ist auch toll. So ähnlich.
Ja.
Ja, genau. Aber deshalb habe ich mal, um irgendwas sagen zu können, ein bisschen Input vorbereitet.
Das ist toll. Also du wirst uns jetzt erstmal in dieses ganze theoretische Thema und die Zahlen, Daten, Fakten einmal jetzt hier präsentieren. Das ist toll.
Ja, einmal habe ich so ein bisschen eine Herleitung, wie wir, also so eine gesellschaftliche Relevanz von diesem Thema vorbereitet. Und zwar leben wir in einem Patriarchat.
Überraschung!
Genau. Und so ziemlich jegliche ökonomischen Ungleichheiten zwischen Geschlechtern manifestieren sich allermeistens in und an der Care-Arbeit. Und die Care-Debatte existiert in feministischen Kreisen schon länger. Es geht in der Care-Debatte darum, wie eine Gesellschaft Sorgearbeit leistet, also die Kinderbetreuung, die Pflege der Alten und Kranken, die Hausarbeit, und wie in einer Gesellschaft diese Sorgearbeit aufgeteilt wird und verrichtet wird. Im Patriarchat erledigen Frauen und weiblich sozialisierte Personen am häufigsten diese Arbeiten, am häufigsten unbezahlt und von der Gesellschaft isoliert. Dadurch entsteht ein höheres Risiko für Armut, besonders für Altersarmut. Es ist also für den Feminismus und für eine Gesellschaft, die sich zu befreien versucht, immens wichtig, für eine bessere und kollektivere Aufteilung von Sorgearbeit zu sorgen und gegen ein Frauenbild zu kämpfen, das uns zu lebenden Inkubatoren macht. Wie zum Beispiel jetzt in der Türkei, wo der freiwillige Kaiserschnitt in Privatkliniken gesetzlich verboten wird, mit der Begründung, dass man bei vaginalen Geburten schneller heilt und schneller ein weiteres Kind kriegen kann. Überall in der Welt stehen unsere Körper zur Debatte, unsere Autonomie wird legislativ und diskursiv angegriffen. Wir müssen uns mit den Lebensrealitäten von Frauen und Menschen mit Uterissen beschäftigen, wenn sie schwanger werden und so unfreiwillig eine bestimmte Rolle im Patriarchat einnehmen. Wie kann Feminismus für diese Personen da sein? Wir schauen heute auf eine spezifische Perspektive in der Care-Debatte. Menschen, die während dem Studium schon Eltern werden. Und dafür habe ich mir auch mal eine Studie rausgesucht. Die ist zwar von 2003, aber ich würde sagen, ihr könnt mir wahrscheinlich dabei zustimmen, dass es wahrscheinlich noch relativ
stimmt, was hier ist.
Genau, und zwar habe ich hier erstmal einmal die Elternquote unter Studierenden. Und zwar waren das 6% der Studierenden haben Kinder, und das ist in ungefähr Ost-West gleich. Anfang der 90er Jahre war das in Ostdeutschland noch ein bisschen anders. Da waren 13% der Studenteneltern und 10% der Studentinnen. Im europäischen Vergleich ist 6% wenig. In Österreich, Irland und Lettland sind es überall über 10%. Und eigentlich ist der Anteil der Väter überall geringer als der Anteil der Mütter. Man kann auch anscheinend sagen, dass je älter die Studierenden, desto höher ist der Kinderanteil. Studierende mit Kind sind durchschnittlich 10 Jahre älter als ihre Kommilitonen ohne Kind. 95% der Kinder sind unter 15 Jahren. Das bedeutet, dass diese Kinder betreuungsintensiv sind. Und 25% der Kinder waren schon vor Studienbeginn geboren und 75% im Verlauf des Studiums. Am häufigsten werden Kinder im 2., 3. oder 4. Semester geboren. Danach kommt das 10. Semester, was also dann so Langzeitstudentinnen sind, die einfach irgendwann ein Kind bekommen. Die Studie hat auch befunden, dass Herkunft, dass soziale Herkunft kein direkter Faktor ist bei diesem Thema, aber indirekt, da Studierende aus niedriger sozialer Schicht ihr Studium im Durchschnitt später beginnen und auch im höheren Alter abschließen und dadurch eher schon Kinder haben. Und sie sind besonders abhängig von Hilfeleistungen und Erwerbsarbeit. Großeltern sind in Deutschland noch unterhaltspflichtig für Kinder, die Kinder haben. Andererseits spielt es aber in Deutschland eine sehr geringe Rolle in der Finanzierung von studierenden Eltern. Zum Familienstand hat die Studie herausgefunden, dass Studierende mit Kind häufiger verheiratet sind und häufiger in dauerhaften Paarbeziehungen sind als Studierende ohne Kind. 8% der Studierendenväter leben ohne Paarbeziehung und 15% der Studierendenmütter leben ohne Paarbeziehung. Ne?
Das ist aus 2003.
Mhm.
Das sind ja eigentlich auch schon 20 Jahre.
Mhm. Oh, mehr.
Ja. Ich bin jetzt gespannt, wie Fabienne und Nele da so drauf reagieren. Das ist schon so... Auf die Zahlen könnt ihr da irgendwie überhaupt so relaten? Also das ist ja wirklich sehr, ja, eigene Erfahrung versus Studie von vor 20 Jahren. Ist ja auf jeden Fall cool, so eine Zeitreise zu machen und mal zu gucken. Vor allem, was bedeutet das auch, dass Hanna so eine alte Studie nur findet? Interessiert das niemanden mehr? Ja, was ist da eigentlich los, oder? Ja.
Also bei uns an der Hochschule sind vor allem Menschen schwanger, die im Hebammenstudiengang sind. Also das ist, glaube ich, wirklich so die größte Gruppe. Und da ist es auch richtig regelmäßig. Das ist wirklich so eine ganze Bubble an Menschen, die schwanger sind. Und das jedes Mal, also dass die alle Anträge und so auch wirklich auf den Hebammenstudiengang zugeschnitten sind und dann umgeändert werden. Ja.
Das sind die Profis. Eigentlich muss man dann immer die fragen, wenn man da eine Frage zu hat.
Ja.
Wie man die Anträge stellt, meine ich.
Stimmt. Ja. Was war die Altersverteilung auch eine andere im Hebammenstudium? Sind die eher älter, die Studierenden?
Boah, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich würde es nicht sagen. Ich würde sagen, im Allgemeinen sind Menschen an der Hochschule, Studierende an der Hochschule älter.
Mhm.
So.
Mhm.
Aber ansonsten ist es, glaube ich, schwierig, da so eine pauschalisierende Aussage zu treffen.
Mhm. Mhm. Glaube ich auch, ja. Mhm.
Der ist ja noch nicht so alt, der Studiengang auch, ja, ne? Der ist ja schon ein paar Jahre alt. Ja. Wir haben mal eine Hebammenreihe gehabt.
Mhm.
Da hat sie berichtet über das Hebammewerden. Auf jeden Fall.
Also ich kann ja nur von meiner Erfahrung an der Universität sprechen in Bremen. Und das ist ja, wie gesagt, 13 Jahre her. Also ich bin genau die Mitte zwischen der 20 Jahre alten Studie und heute.
Als hätten wir es so
gesagt. Ja, sollte so sein. Und ich fand auch das Feld der Menschen, die dort Kinder hatten oder Kinder bekommen haben, sehr heterogen. Also die waren eher auch jünger, also in ihren 20ern und manche im Bachelor, manche im Master. Also es war sehr unterschiedlich, aber es gab auf jeden Fall eine Gruppe von Eltern und einfach auch eine Organisation, die sich um Eltern an der Universität gekümmert hat, beziehungsweise die selber Eltern waren und unterstützt haben. Und das Studieren möglichst familienfreundlich gestaltet haben. Genau.
Wie heißt diese Organisation?
Das ist, glaube ich, immer noch AG Familienfreundliches Studieren. Mhm.
Gibt es das an der Hochschule auch?
Also davon spezifisch habe ich jetzt nichts gehört, aber es darf dir ja kein Nachteil entstehen durch deine Schwangerschaft oder dein Kinderhaben. Von daher gibt es überall, so an der Hochschule gibt es auch so, es gibt tausende von den Mini-Klos für kleine Kinder. Es gibt Wickelräume, Stillräume und so. Also die die Kapazitäten sind schon gut und wahrscheinlich besser als jetzt im Arbeitsleben oder so.
Ja.
Genau, das ist vor 13 Jahren auf jeden Fall auch schon so gewesen, dass sie an der Uni Spielbereiche eingerichtet haben. Und es gibt auf jeden Fall, ich weiß auch leider nicht, wie es heute ist, aber es gab mindestens zwei unentgeltliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die ehrenamtlich bzw. studentisch organisiert waren. Nee, sogar gar nicht ehrenamtlich, das war entlohnt, aber eben studentisch organisiert, wo eben niedrigschwellig Kinder für Vorlesungszeiten betreut werden konnten. Ich glaube, das gibt es an der Hochschule aber nicht, sondern die haben einen eigenen Elternverein, ne?
Also an der Hochschule gibt es, glaube ich, 10 Plätze. Ich habe mich nur so darüber also grob informiert. Hm. Das waren 10 Plätze, glaube ich, einfach. Und dann kannst du dich aber auch an den Programm von der Uni mit einschreiben quasi. Hm. Also das ist schon alles, es ist wirklich möglich, es wird möglich gemacht, so mäßig.
Hm.
Auf dem Papier.
Ja, bei uns hat es tatsächlich auch richtig funktioniert. Es war gar nicht nur auf dem Papier, sondern wir konnten wirklich stundenweise diese Kinderbetreuungsmöglichkeiten wirklich so 3 Räume weiter neben den Veranstaltungsräumen nutzen. Und gerade für sehr kleine Kinder oder Babys war das irgendwie eine ganz gute Möglichkeit. Und ich hatte eben da auch schon Freundinnen auch mit Kindern, die auch im Studium waren. Und wir haben uns das dann so ein bisschen aufgeteilt, also gegenseitig auf die Kinder aufgepasst, beziehungsweise dann auch irgendwann auch noch auf andere Kinder von anderen Studierenden. Also das war dann so ein, das lief dann über ein ASTA. Da gab es dann auch richtig Stellen dazu.
Aber hattest du das Gefühl, dass dir das alles erst aufgefallen ist, als du schon dein Kind hattest, beziehungsweise schwanger warst? Weil bei mir ist es wirklich so, als ich gesehen habe, dass ich schwanger bin, war das so, oh. Mir ist nie irgendjemand aufgefallen, der ein Kind mit in der Hochschule hatte oder irgendwie schwanger wäre oder sonst irgendwas in der Richtung. Und
ja, das ist doch immer so, oder? Wenn man dann zum ersten Mal irgendwie so eine Situation ist. Auch ich, als ich schwanger war, habe ich auch plötzlich überall Kinderwagen gesehen. Und man achtet anders drauf. Oder wenn man jetzt, weiß ich nicht, gerade total gerne einen Hund will und überall alle Hunde sieht, so wie ich.
Fallen dir Schwangere oder Mensch mit Kindern
ja, stimmt,
in der Schule auf?
Nee, nicht wirklich.
Ich finde wirklich, da gibt es nicht viele.
Nee, stimmt. Ich habe die Ecke in der Mensa gesehen.
Ja.
Das ist mir aber auch erst aufgefallen, nachdem du schwanger warst.
In welchem Punkt bist du denn vom Studium eigentlich gerade?
Also wir sind jetzt im 4. Semester. Und ja, schwanger bin ich Anfang vom 3. Semester, also wirklich im Oktober. Ende Oktober war ich schwanger.
Und wie warst du, wo warst du gerade im Studium, Nele?
Ich war im 3. Semester meines Masterstudiengangs und der hätte 4 Semester gehabt, glaube ich. Ja, so war das. Also so, es war dann irgendwie so ziemlich in der Mitte. Ich habe gerade noch mal über die andere Frage davor nachgedacht, wie sichtbar eigentlich Schwangere und Kinder an Universitäten und Hochschulen sind. Und ich glaube, mittelsichtbar. Also ich hätte vorher auch nicht gewusst, an wen ich mich wende, wo ich hingehen kann, wo welche Orte wie sind. Und genau, wie ich auch Beratung einholen kann. Und mir sind jetzt auch nicht besonders viele Kinder aufgefallen, wenn dann mal so von Universitätsangestellten, ne, die mit irgendwie PartnerInnen da waren und kleinen Kindern, aber Studierende? Nee.
Auch nicht
so, nee. Tatsächlich nicht. Mm-mm.
Ja, Fabienne, hast du denn direkt gewusst, an wen du dich so an der Uni oder an der Hochschule wenden kannst für irgendwelche Hilfestellungen?
Ich glaube, wir wissen alle, wie man googelt, ne? So ging das dann. Es gibt halt ein Familienbüro. Und da war auch eine wirklich sehr, sehr liebe Mitarbeiterin. Ja, aber die habe ich auch noch einmal getroffen.
Und du hast sie einmal getroffen, weil die Beratung, weil du mehr nicht gebraucht hast, oder?
Ich weiß nicht, inwiefern, weil das sind ja, in dem Moment, in dem du dich dazu entscheidest, dann schwanger zu sein, entscheidest du dich auch dazu, das alles eigenverantwortlich zu machen. So, wenn du die Möglichkeit überhaupt hast, dich zu entscheiden, halt, dass du die Schwangerschaft durchziehst, ne? So, und dann musst du dich selber um die Sachen kümmern. Klar kannst du Hilfe in Anspruch nehmen, von wegen, das wäre ein Antrag, den du ausfüllen könntest und das ist ein Flyer, den du dir angucken kannst. Aber ja, du bist Mutter, also ja, musst du dich anstrengen, ne?
Ja, Ich glaube, ich wusste schon ein paar Sachen durch eine Bekannte, die irgendwie 1-2 Jahre vor mir ein Kind bekommen hatte und auch zumindest so in den letzten Zügen des Studiums war. Und dann wusste ich zumindest, dass es so gewisse finanzielle Unterstützung gibt, die man irgendwie beantragen kann. Aber das war dann trotzdem nochmal eine heftige Recherchearbeit zu schauen, wo muss ich da eigentlich hin, was bedeutet das? Das waren dann irgendwie kirchliche Träger, an die ich mich wenden musste und natürlich auch alles offenlegen musste. Also ja, das bedeutet schon, sich ganz schön nackig zu machen. Ne? Ja,
wie alt warst du, als du gecheckt hast, dass du schwanger bist?
25.
Ja, ich war 22. Ja. Mich hat das alles sehr überfordert. Und das kommt ja dann, also klar, man muss sich da eigenverantwortlich dran kümmern, aber es kommt ja dann dazu, dass du checkst so, oh, da ist irgendwas da schief gegangen. So sollte das jetzt ja eigentlich nicht sein in der Planung, zumindest bei mir. Und ich finde dann dieses ganze drum kümmern, zusätzlich zu dem Verarbeiten und dem, geht das überhaupt? Und dann läuft die Zeit ja auch wegen der möglichen Abtreibung und so. Das war ja schon sehr, sehr, sehr schwierig.
Bei mir war das halt einfach eine geplante und oder eine weitestgehend geplant, wie weit kann man schon Reproduktion planen. Aber bei mir war das eine gewünschte, eine gewünschte Option sozusagen. Deswegen war ich da total darauf vorbereitet, dass das ja irgendwie passieren könnte. Und es ist dann ja trotzdem ganz anders, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Also genauso wie, ich finde, alles rundherum um Kinder bekommen, Eltern werden, ist ganz, ganz anders, als wir uns das überhaupt je vorstellen können.
Ja, und alle sagen einem das immer und man ist dann immer so innerlich ganz trotzig, wenn man noch davor ist. Oh ja, Mann, ey, lass mich in Ruhe. Ja. Ich krieg das schon.
Ja, so hin. Aber ja auch in beide Richtungen. Ja. Ne? So, das ist halt einfach doll und viel. So ist halt einfach Kinder bekommen. Deswegen war ich da ja irgendwie drauf eingestellt und ich war zu dem Zeitpunkt ja auch angestellt. Also ich hatte eine halbe Stelle, einen Studijob. Also dadurch fühlte ich mich zumindest irgendwie so ganz gut abgefedert. Und ich war irgendwie relativ weit mit dem Masterstudiengang und war dann irgendwie so voll der gute Zeitpunkt. Ich bin relativ flexibel. Ich habe wenig Geld. Es kann ja gar nicht weniger werden. Nee, also es fühlte sich irgendwie für mich so ganz richtig an zu diesem Zeitpunkt. Ich kam auch gerade aus dem Auslandssemester. Ich hatte den Bachelor irgendwie 1,5 Jahre vorher abgeschlossen und habe irgendwie gedacht, es ist voll der gute Zeitpunkt, sich viel Raum und Zeit auch für ein Kind zu nehmen.
Voll schön hört sich das an.
Hast du nicht auch gesagt, du hattest so eine Professorin oder irgendwen, die gesagt hat, das ist genau der richtige Zeitpunkt?
Ja, ich hatte auf jeden Fall auch ProfessorInnen, die wirklich gesagt haben, prima, richtig cool, das ist doch perfekt. Also die das so total gepusht haben und dann auch gemeinsam mit mir überlegt haben, wie man es dann gut machen kann, wann man wie dann welche Hausarbeit abgibt und so. Aber ich hatte auch das Gegenteil von einer Professorin, die mir einen Referatstermin verschoben hat und ich gesagt, es geht auf gar keinen Fall, ich habe keine Betreuung für mein Kind. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich solle an meiner Work-Life-Balance arbeiten. Gesagt, ja, das können Sie mal meiner nicht ganz einjährigen Tochter sagen. Da ist nichts mit selbstbestimmter Work-Life-Balance. Und das gab es schon auch, ne? Beides. Es war so sehr gemischt und gleichzeitig habe ich ganz schnell nach der Geburt meines Kindes andere Eltern kennengelernt, die so jung waren wie ich, die im Studium waren, die gerade gar nichts gemacht haben, weil sie noch so in der Orientierungsphase waren. Und irgendwie war es auch ein richtig cooler Zeitpunkt. Also ich fand es irgendwie gar nicht so schlecht. Ich ziehe sehr viel daraus, relativ junge Mutter geworden zu sein, ja.
Ja, das sind heute aber auch so Sachen, an die ich mich klammer, wo ich so denke, so ja, das wird alles Sinn ergeben und so. Hört sich für mich jetzt noch sehr utopisch an, aber mal sehen, wie es kommt, ne?
Ja, ich glaube, ich fand wirklich das Allerwichtigste, sich Leute suchen, die in einer ähnlichen Situation sind, mit denen man zum Beispiel vormittags, wer hat vormittags Zeit? In der Regel nur andere Eltern. Und sich da coole Leute suchen, mit denen man gerne und gut abhängen kann, mit den gleichen Themen, ne? Das hat mich sehr, sehr hoch gehalten.
Ich bin gespannt, weil alle Leute, die ich jetzt so kennengelernt habe über so Schwangerschaftssachen, so Geburtsvorbereitungskurs oder so, sind halt wirklich 30 bzw. 27 und so. Und ist das irgendwie für mich ganz weird. Alle meine Leute machen so ihr normales Ding weiter und ich bin halt so zu Hause. Mm. Deswegen ist es komisch. Aber das kommt ja bestimmt.
Ja.
Irgendwann.
Ich glaube, das wird auch oft vergessen. Elternschaft ist ja schon gerade am Anfang, also das kannst du ja vielleicht auch noch bestätigen,
Renate. Ja, ist isolieren.
Es ist sehr, ja, es ist sehr häuslich, ne, irgendwie. Mm. Also es kommt natürlich total auch aufs Kind und die eigenen Kapazitäten an, aber deswegen habe ich eben gerade auch über Sichtbarkeit an Unis und Hochschulen nachgedacht, weil es ist halt auch einfach viel und doll und kann überfordernd sein, irgendwie woanders zu sein und ja, sich so viel rauszubewegen. Aber auch das ist ja in so ständiger Veränderung. Also Kinder sind ja so krass unterschiedlich und ständig wirklich im Wandel. Mhm. Deswegen, ja, es ist einfach was ganz anderes, mit einem Neugeborenen zu studieren oder mit einem Dreijährigen. Ne? Also Das macht ja auch nochmal einen Riesenunterschied.
Aber was ich vor allem auch crazy fand, so in dieser Phase, wo man sich das alles so überlegt und probiert vorzustellen, wo man sich dann auch so um diese Anträge kümmern soll, möchte und sowas, fand ich vor allem, dass es extrem wenig Material zu studieren mit Kind und so gibt. Das sind alles so Sachen, die sind schon 4-5 Jahre alt und so. Und dann vielleicht noch so zwei alte YouTuberinnen, die sowieso schon längst aufgehört haben wegen den Kindern, die dann irgendwie mal was dazu erzählt haben. Das ist schon immer sehr komisch. Und ich höre auch, wenn dann, eigentlich immer nur von Leuten, die ungeplant im Studium schwanger geworden sind und gar nicht so auf Planung aus waren, beziehungsweise in dem Moment gesagt haben, so, eigentlich ist jetzt ein Zeitpunkt, wo ich mir das voll erlauben könnte, ein Kind in die Welt zu setzen. So. Mhm. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist.
Ja, ich fand auch nicht, dass ich irgendwie die Informationen super leicht gefunden habe oder es irgendwie so eine Gruppe von Menschen gab, an die ich mich wenden konnte.
Ja.
Also gerade so in der Zeit der Schwangerschaft, das war wirklich erst nach der Geburt des Kindes, dass sich durch irgendwie Gruppen oder Zufälle irgendwie Begegnungen ergeben haben, aber dass ich mal geplant irgendwo hingegangen bin und sich daraus was Längerfristiges oder irgendwie so für mich sicher Anfühlendes ergeben hat, das war auch nicht so tatsächlich. Und dann fing bei mir auch relativ schnell die Phase an, wo ich da die Masterarbeit geschrieben habe. Und das ist dann ja was sehr Selbstbestimmtes. Und das musst du dann ja eher...
Das ist die Zeitplanung, kannst du da ja ziemlich andere. Gut selber irgendwie
machen. Ja, genau. Und dann war mein Kind schon so groß, dass sie mit deinem Kind in der Kinderkrippe war. Genau, also dann also die Betreuungssituation verändert sich ja auch wahnsinnig schnell. Also von, du bist einfach die ganze Zeit zuständig zu... Ah ja, es gibt Kindergruppen, Elternvereine, Möglichkeiten, Krippen. Und es gibt eine einigermaßen, auch das ist ja zu kritisieren, verlässliche Betreuung für kleine Kinder.
Mhm. Aber du hast ja dann, wenn du im dritten Semester warst, 4 Wochen antizipiert, dann hast du ja wahrscheinlich, du musst es nicht mal unbedingt ein Urlaubssemester oder sowas nehmen, oder?
Habe ich gemacht, aber trotzdem. Ich habe sogar mehrere Urlaubssemester genommen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja so Regelungen, du konntest angefangene Prüfungsleistungen zu Ende erstellen, trotz des Urlaubssemesters.
Mittlerweile kannst du sogar komplett dran teilnehmen.
Ah.
Du kannst einfach eine Prüfung schreiben. Cool. Aber das, auf der anderen Seite bekommst du keinen BAföG. Ich weiß nicht, ob du damals überhaupt BAföG bekommen hast.
Ja. Ich habe gar keinen BAföG bekommen. Nee, ich habe Elterngeld bekommen, halt natürlich auch keinen besonders hohen Satz.
Und ach, weil du ja angestellt bist. Genau. Ja, bei mir ist das ja immer alles nur, wenn ich irgendwas kriege, dann ist es wirklich so das Bare Minimum.
Ja.
Also ich kriege irgendwie 12 Euro am Tag Mutterschutzgeld oder so. Das ist so.
Ja. Also natürlich war das auch nicht wahnsinnig viel Geld, aber es war mehr als dieser Grundregelsatz. Und dann habe ich auf jeden Fall noch über diese Stiftung Mutter und Kind, heißt die, glaube ich, habe ich diese Erstausstattung beantragt. Genau. Und dann habe ich habe, glaube ich, irgendwie dann noch 3 Prüfungsleistungen machen müssen und dann wirklich bin in die Masterarbeit dann gegangen. Und dann war mein Kind 2,5, als ich mit dem Studium dann fertig war. Genau.
Ja, verrückt. Also ich gehe schon davon aus, dass mein Kind wahrscheinlich 6 ist, wenn ich irgendwann fertig bin mit dem Studieren.
Ich kenne halt die Strukturen an der Hochschule nicht so, aber an der Uni ließ es sich dann einfach relativ frei einteilen. Und das habe ich dann wirklich auch als großes Privileg dann irgendwie wahrgenommen. Ja. Also auch wenn mein Kind krank war, konnte ich ja zu Hause bleiben. Und klar, ich habe immer nebenbei trotzdem weiter gearbeitet, aber ich konnte das immer ganz gut vereinbaren oder habe dann irgendwie meine Schreibarbeit in den Mittagsschlaf gelegt oder solche Sachen. Mein Partner war damals halt Vollzeit beschäftigt, also der war immer eher dann erst abends da. Wir haben das dann so ein bisschen versucht, hin und her zu schieben, dass ich dann noch ein bisschen was machen konnte. Aber ich habe schon die Hauptsorgeverantwortung die ganze Zeit übernommen. Also das war schon so. Es ist verrückt,
wie unterschiedlich die Situationen sein können. Allein weil du Angestellte warst, also ein Einkommen hattest, ist das ganz anders. Ich habe meinen letzten Job Ende August gekündigt gehabt. Das bedeutet, ich bin quasi, gehe komplett ohne Einkommen in die ganze Sache rein. Das bedeutet, du kriegst gar keine Gelder, weil der Staat halt dann davon ausgeht, dass du das auch nicht brauchst.
Ja.
So.
Ja.
Allein das ist schon echt anders. Ich bin jetzt auch wieder bei meinen Eltern eingezogen. So. Das ist alles ganz anders als bei dir.
Ja, das ist wirklich ganz anders. Das ist echt eine andere Situation. Das stimmt. Und gleichzeitig kannte ich zum Beispiel damals überhaupt nicht so Möglichkeiten wie Wohngeld oder so. Ich wusste nicht, dass wir das zum Beispiel hätten beantragen können. Wir hatten super wenig Geld und ich dachte, ja, so ist das halt. Das ist ja meine Entscheidung gewesen. Und ich habe das erst Jahre später rausbekommen, dass uns das eigentlich hätte zugestanden. So, ne? Also das war irgendwie, wie du schon gesagt hast, man muss sich wirklich seine Infos hart zusammensammeln. Und
so viele Einschränkungen. Ich zum Beispiel bin, weil ich unter 25 bin, kriege dann ja auch noch Kindergeld und so. Und dann gibt es so viele Milliarden Einschränkungen. Das ist so individuell alles. Das finde ich sehr anstrengend.
Stimmt, ja, genau, stimmt. Weil du unter 25 bist, kriegst du noch Kindergeld, ja. Ja, das macht, also das ist wirklich super, super individuell. Ja, bei allen sehr, sehr anders, das stimmt. Aber hast du konkret etwas, was du dir wünschen würdest, also was dich jetzt gerade unterstützen könnte?
Ja, wahrscheinlich ist es das, was du auch gesagt hast, von wegen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind und so, dass man einfach das Gefühl hat, du bist damit gar nicht so allein und so. Das ist wahrscheinlich so ein Punkt. Und ich glaube, mir fehlt einfach ein bisschen so die Ruhe. Das wird schon alles klappen und so. Vor allem am Anfang, das war für mich crazy. Ja, aber so institutionell oder so würde ich jetzt nicht genau wissen, was es ist. Also zum Beispiel, wenn ein Professor oder Professorin rausgefunden hat, ich gesagt habe, dass ich schwanger bin oder so, dann waren die alle so, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich würde den Kontakt sowieso mit ProfessorInnen nicht als so wirklich, dass nicht. Der da ist, beschreiben. Und von den Studierenden weiß ich auch nicht. Also war das jetzt auch nicht so, dass da irgendwie irgendwas drin war. Also irgendwie Kontakt so da war, wo man gesagt hat, so, das ist jetzt ein Thema. Weil ich mich ehrlich gesagt aber auch ein bisschen dafür geschämt habe, dass das überhaupt passiert ist und so. Ja.
Du hast das ja auch nicht so vielen Menschen im Studium gesagt. Eben.
Ja, weil ich mich ja geschämt habe, würde ich sagen.
Und wie waren dann so also die Reaktionen für die Menschen, die du es gesagt hast? Also ob jetzt also
ja, ihr wart ja alle voll sweet. Die 4 Menschen, mit denen ich in der Uni chille, die waren toll.
Ja, das ist doch schon eine tolle Wahl von dir, die schön mal was, die schön aufpassen können.
Ja, natürlich. Ich freue mich davor. Ich werde Tante.
Ja. Ich fand es tatsächlich auch mega spannend, dass so Leute aus dem Studium, die mir schon irgendwie nah waren, aber ich habe das, glaube ich, nicht so wahrgenommen, dass wir so super close sind. Bin ich mega doll dafür interessiert, dass mein Kind da ist. Und sind stundenlang mit mir mit spazieren gegangen und um die Wohnung durchgesaugt. Und all solche Sachen, die man eben einarmig nicht so gut machen kann. Und ich würde heute sagen, ich hätte das viel mehr annehmen und genießen dürfen und sollen. Also viel mehr auch zwischendurch sagen. Also ich hätte ja auch aktiv sagen können, hey, ich kann gerade irgendwie nicht mehr, kannst du mal vorbeikommen oder so. Und das habe ich sehr wenig nur gemacht. Ich habe das genommen, was dann da war sozusagen. Aber das würde ich hoffe ich, aber also würde ich, glaube ich, heute versuchen, anders zu machen. Auch weil es ja wirklich so ist, dass es viel leichter ist, wenn die Menschen zu dir kommen. Du kannst nicht mehr einfach die ganze Zeit mit unterwegs sein, ja, und irgendwie das Kind unter den Arm klemmen und dann bei allem mit dabei sein und das auch offen zu kommunizieren. Gerade Menschen, die nicht so viel Berührung mit Kindern haben und sagen, ich brauche, dass du herkommst und ich brauche das zu einer gewissen Uhrzeit und ich brauche dein Verständnis und
ich brauche, dass du mir was kochst.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Einfach nur. Oder ja, dass irgendwie bei im Drogeriemarkt vorbeisteppst und die Sachen drei eben eventuell bitte mal kurz mitbringst, weil ich nicht raus kann.
Und ich brauche einfach nur jemanden, der mit mir sitzt, weil ich gefangen bin mit, keine Ahnung, stillen Fläschchen geben, wie auch immer. So, und man kann sich nicht bewegen. Ja. Und jetzt würdest du aber sagen, ist die Unruhe so ein bisschen besser oder ist sie immer noch so da?
Na, man verändert sich einfach extrem in der Schwangerschaft so. Aber Dinge, die am Anfang dich stressen, so, du weißt, du wirst Freunde verlieren, wenn du schwanger bist. Das ist einfach so. Die habe ich jetzt ja schon verloren, so mäßig. Deswegen, das ist ja völlig fair.
Ja, du wirst viele dazugewinnen.
Bestimmt.
Ich glaube, viele Menschen überraschen einen auch. Also ich muss sagen, von denen ich jetzt was erwartet habe von manchen, da war gar nicht so viel. Und ganz andere, die ich gar nicht so gut kannte oder so, die kommen auf einen zu. Also ich glaube, das ist eigentlich, wird das gut alles.
Ja, es das denke ich auch. Safe.
Ja,
ganz bestimmt. Wenn ihr dann aus dem Auslandssemester wiederkommt, ne?
Das ist so ein Schmerz in deinem Herzen, dass ich nur 2 Monate mit dir und deinem Baby habe und dann bin ich erstmal 5 Monate weg.
Ja, es kommt alles so, wie es kommen soll.
Ja.
Ganz safe.
Ja. Dann müssen wir noch so eine Gruppe gründen an der Hochschule für Muttis, die dann wenigstens in der Cafeteria sich erstmal treffen da oder so.
Ja, also das gab es bei uns. Ja.
Keine Ahnung, also weil ich jetzt ja auch im Praxissemester bin, beziehungsweise ich bin jetzt ja wegen meiner vorausschauenden Planung schon durch, aber ihr seid ja alle im Praxissemester, wir sind nicht in der Uni, dann sind die im Auslandssemester. Der nächste Zeitpunkt, wo ich in die Uni gehen werde, ist im Frühjahr 2026. So.
Ja. Aber es gibt bestimmt eine Hochschulelterngruppe. Da bin ich mir relativ sicher.
Ich habe halt auch kein Instagram und sowas. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so, so leicht, da in die Kontakte zu finden oder zu kommen. Aber es wird sich alles irgendwie klären. Braucht man im Endeffekt auch alles nicht.
Ja, es wird sich klären. Und wenn du dann irgendwie Lust und Zeit und Energie dafür hast, so dann gibt es sicher Wege, das rauszufinden. Und ja, genau. Ich glaube, es gibt auch so Sachen wie so Elterncafés und so.
Ja.
Aber auch dafür, finde ich, braucht man halt auch irgendwie Energie oder irgendwie muss Bock da drauf haben. Nee, man muss das nicht machen.
Das ist auch alles ein Staatsakt, irgendwo hinzugehen mit dem ganzen Geraffel, was man hat. Und manchmal, ergeben sich ganz andere Sachen. So.
Das glaube ich auch total.
Wir waren zum Beispiel in so einem Vorbereitungsschwangerschaftskurs, der Vater meiner Tochter und ich, und wollten das nur im Block machen am Wochenende und waren im links der Weser und wir waren komplett die Aliens dort, weil wir nicht mal ein Auto hatten. Und sie waren so richtig, also nicht mal in deren Welt so. Sie waren so, hä? Also wie könnt ihr denn da überleben? Das kann doch nicht sein, dass ihr... Und dann habt ihr auch keinen Autositz. Ja, ich so, nee, dann haben wir auch keinen Autositz. Und wie sollen wir denn dann wie wollt ihr denn da vom Krankenhaus nachher
nach Hause kommen? Ich habe letztes Wochenende exakt dasselbe erlebt. Und mir wurde auch erzählt, dann auch wirklich so ganz ernsthaft, nee, dann geben sie dir dein Kind nicht mit.
Ja.
Wenn du keinen Autositz hast, geben sie dir dein Kind nicht mit.
Das ist heute so, ja. Ja, das ist so. Ja.
Oh. Also kannst du nicht einfach nach Hause laufen?
Nein, das darfst du nicht. Nein, du darfst auch nicht einfach mit der Straßenbahn zurückfahren. Wir mussten auch einen Autositz dann mitnehmen, den hatte ich mir geliehen. Wir hatten auch kein Auto. Dann sind wir mit dem Taxi zurückgefahren. Ne?
Ja, wir sind auch mit dem Taxi gefahren, aber der Taxifahrer war so. Es war so ein komischer, grau, wie sagt man da, so ein grummeliger Typ, der erstmal draußen gewartet hat und erstmal eine geraucht hat. Ich kam so mit meinen Nachgeburtsnerven, wie man dann halt so ist. Oh mein Gott, Mein Vogelbaby, der raucht hier. Da kommt die Luft rein. Ich krieg einen Anfall. Das kann nicht wahr sein. Wir werden alle so, ich habe geheult. Ich habe im Taxi geheult, weil ich so schlimm fand, dass er vorher geraucht hat. Und es irgendwie noch in dem Auto, obwohl er nicht im Auto geraucht hat, hat es noch so geraucht. Ich fand es nur so.
Ja.
Und wir waren in diesem Kurs und diese Leute, die waren da halt, ich glaube, auch ganz viel so aus dem Umland, ne? Weiß ich, was alles damals links der Weser Einzugsgebiet war, was ist halt ja da so am Rand. Und die waren halt nur so, oh Gott, was macht ihr? Ihr habt kein Auto und dann habt ihr auch keinen Autositz. Wie sollt ihr das? Ihr könnt doch nicht Eltern werden in diesem Zustand.
Und war das im Nachhinein ein Riesenproblem oder?
Das also okay? Wie das eben auch, nein, es war überhaupt gar kein Problem. Später beim Carsharing ist es so, dass da auch Kindersitze tatsächlich auch drin sind, also für ältere Kinder. Das ist super praktisch. Und wir haben das ohne Auto mit Fahrradanhänger. Heute würde man wahrscheinlich sich ein Lastenrad kaufen, aber wir haben da sind ganz gut. Wir hatten auch einen ganz billigen Kinderwagen. Der war sowieso.
Also unserer wurde eh nur als Einkaufskorb benutzt.
Ja, genau.
Das Kind einfach die ganze Zeit getragen.
Ja, genau.
Ja, also von daher. Ja, und alle sitzen ja dann doch am Ende im selben Boot. Auch das Besitzen eines Autos macht dich nicht zu besseren, sichereren oder glücklicheren Eltern. Ne? Mhm. Also.
Nee.
Und trotzdem gibt es ja einfach, ne, würde ich sagen, strukturelle Hürden. Und gerade im Studium, ne, was wir eben schon angesprochen haben, wenn ich vorher nicht in der Lohnarbeit irgendwie sozialversicherungspflichtig angestellt war, dann hat das einfach ganz klar Auswirkungen auf Schwangerschaft und auch auf die Mutterschutz- und Wochenbettzeit und auch darüber hinaus. Und ich habe eben so gedacht, mir hat nämlich damals schon auch sehr viel Unruhe auf jeden Fall auch gebracht, dass ich auch immer finanziell so ein bisschen unsicher war. Ne? Wie ich schon gesagt habe, dass ich einfach auch nicht wusste, was steht mir zu, was kommt da auf mich zu, wie viel kostet eigentlich so ein Kind oder was passiert dann? Und dass es da so wenig so gebündelte Informationen gab, zumindest zu dem Zeitpunkt, das habe ich schon so empfunden. Ich glaube, heute gibt es viel bessere Beratung auch über Pro Familia und dergleichen, die noch ein bisschen besser individuell drauf gucken können. Und ich glaube auch weniger, sag mal, statisch, amtlich, so formal und formell. Und trotzdem war das war auf jeden Fall etwas, wo ich mir manchmal, glaube ich, mehr Ruhe erhofft habe durch ein bisschen sichereres Polster vielleicht, um das jetzt mal als Nachteil zu nennen.
Es bleibt dabei, dass du dich eigenverantwortlich um die Sachen kümmern musst und dass du halt in einer Ausnahmesituation bist, mit der du vorher nicht gerechnet hast, wie ich auch schon ganz am Anfang gesagt habe, du weißt, du kannst das gar nicht einschätzen, wenn du nicht schwanger warst oder sonst wie, dann weißt du nicht, wie das ist und das ist einfach voll das Ding. Deswegen, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Wie würde denn, also wir haben da jetzt ganz viel drüber geredet, auch wie isoliert Mütter sind und wie isoliert Mutterschaft ist und vor allem am Anfang und so. Und wie würde für euch denn eine Gesellschaft aussehen oder wie wäre für euch so eine Sorgearbeit gut arrangiert gesellschaftlich, nicht individuell, sondern so gesellschaftlich, dass es wirklich so helfen würde, dass es gut wäre?
Das ist eine große Frage, ne?
Aber eine wichtige, ja. Sehr, sehr wichtig.
Muss man ja vielleicht auch nicht ganz beantworten.
Ja, wir haben es ja schon, an gewissen Punkten haben wir es ja auch schon angeschnitten, so was Schwangeren fehlt, ist Ruhe. Also Ruhe in dem Sinne, dass sie systemisch spüren, dass sie halt aufgefangen werden und dass das kein Problem ist, weil du hast nur noch Probleme. Auf einmal hast du nur noch Probleme, gegen mir so. Und deswegen denke ich halt, die Sichtbarkeit erhöhen, systemisch den Rahmen schaffen, dass du wirklich genau weißt, sagen wir, du googelst einmal und dann wirst du schon dadurch geleitet und so. Und ich finde auch, dass die Vaterschaft ganz anders, also die Väter müssen ganz anders belangt werden in dem Sinne, wie das überhaupt geht, keine Ahnung. Also so, weil du ja niemanden dazu verpflichten kannst, Vater zu sein und auch diese Vaterschaftsanerkennung und so dann ja auch noch so ein Ding ist. Aber ich glaube, wenn es halt eher so ein kollektiveres, wir beschäftigen uns damit, wäre, dann wäre vielen geholfen. So, weil ohne mein familiäres Sicherheitsnetz wäre ich komplett, also es wäre eine Katastrophe. So, und das ist der einzige Grund, weswegen ich das überhaupt machen kann. So.
Ich finde, du hast das am Anfang auch ziemlich klar nochmal gesagt. So, du bist in einer absoluten Ausnahmesituation. Du hast nur einen wirklich sehr begrenzten Zeitraum zu überlegen, schaffe ich das, will ich das, kann ich das? Gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde, man ist Frau, wir, Mensch, ist sofort schwanger. Also ja. Du hast ja sofort auch körperliche Erscheinungen, die irgendwie dich mental auch gleichzeitig irgendwie belasten. Und in
plus
dieser
Prüfung
Zeit,
und so, ne?
Plus Prüfung, plus das Leben, was ja weitergeht. Ja. Ne? Also da sind ja ganz viele Faktoren, die gebärende Menschen, schwangere Menschen dann beeinflussen. Und in dieser Zeit sich eben keine Ruhe nehmen zu können und keine Zeit nehmen zu können und sagen zu können, ich muss das irgendwie jetzt mal sortieren, das halte ich für äußerst schwierig. Und ich würde mir immer mehr und immer weiter wünschen, und ich glaube, wir haben das schon viel auch in den letzten Jahren also ausgebaut in meinem Freundinnenkreis, dass wir einander stützen, sehen, unterstützen, da sind, nachfragen, uns viel gegenseitig tatsächlich Sorgearbeit auch abnehmen oder ergänzen. Ich muss sagen, dass das tatsächlich auf jeden Fall in meinem Umfeld immer noch ein sehr weiblich sozialisiertes, dominiertes Feld ist. Und ich wirklich wenig gemischt geschlechtlich, gerecht verteilte Sorgearbeit sehe. Ja, das sieht man noch. immer noch und immer wieder. Und es geht einfach nichts über, über wirklich Netzwerke schaffen, Vereinfachungen und tatsächlich auch finanzielle und materielle Mittel, die einfach dazu gehören, weil genau die schaffen ja auch Entlastung. Nicht, weil wir uns davon fancy Dinge leisten können, sondern weil zum Beispiel Kinderbetreuung gut und gesichert laufen kann oder weil wir nicht die 5000. schlaflose Nacht haben, weil eine Waschmaschine kaputt gehen könnte, die halt essentiell ist, wenn man Kinder hat. Na, also es sind ja ganz viele kleine Dreh- und Stellschrauben, die einfach niedrigschwellig verfügbar sein müssen.
Ja, Sicherheit.
Sicherheit,
ja. Dass du so eine Perspektive hast. Also ich sehe, dass du da total viel recherchieren musstest und irgendwie fühlt es sich wahrscheinlich nicht so an, als ob irgendwie das alles schon gut werden wird, sondern du musstest dich da so dolle rein, jetzt fühlt es sich vielleicht schon so an, aber du musstest dich da voll rein recherchieren, ne? Und irgendwie, warum muss das so sein? Will die Gesellschaft ja auch Nachwuchs haben, aber nicht so richtig die Fälle in Gänze so betrachten irgendwie, ne?
Nee, bei Frauen regeln das doch schon.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, also, man ruht sich auf der Stärke von einer Frau aus. So.
Ja.
In dem Moment, in dem du Mutter bist, bist du anders. Mhm.
Und du schaffst das schon alleine, du bist doch Mutter, du bist doch eine Frau.
Genauso wie man sich darauf ausruht, dass die Pflege so richtig bei der Familie bleibt.
Ja.
Ja.
Was das aber manchmal auch für einen Druck sein kann, in der Kernfamilie, in die Kernfamilie zurückzukehren oder in die Herkunftsfamilie, das ist ja wahrscheinlich auch immer so. Ne, das kann, ist schön, aber andererseits, ja, es ist ja trotzdem wieder eine große Veränderung. Ne?
Ja, also ich hätte mir das nicht vorgestellt, dass ich mit, ich bin jetzt 23, dass ich zurück bei Mama und Papa bin und mit denen so am Sonntag frühstücke. So, war jetzt nicht mein Plan.
Ja, und dann ist ja die Frage, wie viel Wahlfreiheit hast du jetzt gerade in dieser Situation?
Die Wahl war schwanger zu werden, also nicht schwanger zu werden, sondern das Kind zu behalten. Das war meine Wahl. Und auch seitdem, wenn Menschen 100% ehrlich mit mir reden, dann kommt das auch immer wieder darauf zurück, wieso, du hast dich doch dafür entschieden. So. Und das wusste ich von Anfang an, dass das so laufen wird. Deswegen habe ich mich ja auch im Endeffekt ein bisschen dafür geschämt. So, war bei manchen Leuten komplett unnötig. So, bei dir war das komplett unnötig. Hätte ich mir keine Gedanken machen müssen. Aber ich habe auch erst erzählt, dass ich schwanger war, wo ich wirklich über den dritten Monat hinaus war. Weil ich so dachte, so, ey, ich kann das nicht, dass alle damit kommen. Ja.
Und das ist der absolut unfaire Punkt.
Ja.
Weil ja, du hast dich für eine Schwangerschaft entschieden, aber es sollte dir einfacher und leichter gemacht werden, diese Schwangerschaft zu genießen, soweit man Schwangerschaften genießen kann, ne? Also ist ja auch sehr individuell. Das ist nicht deine Wahl. Und das ist das, und das finde ich das absolut so anzufechtende, genau, das finde ich absolut unfair.
Und das darf eigentlich nicht so sein. Das ist völlig inakzeptabel.
Mhm. Ja.
Weil es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich mich für das Leben mit einem Kind entscheide oder für das Surrounding, also wie die strukturellen Gegebenheiten sind. Die können wir nicht so einfach verändern und die sind ganz schön hürdenreich. Und mit so viel Stigma dann belastet zu werden und mit so viel Verantwortung und Druck, das ist nicht okay.
Und in dieser Gesellschaft wollen Menschen Kinder und werden Menschen immer Kinder bekommen und haben. Und das ist ja auch was ganz Tolles. Und das dann so ein komisches Choice-Ding draus zu machen von, ja, du kannst dich ja auch dagegen entscheiden. Mhm. Natürlich ist es total wichtig, dass man sich dagegen entscheiden kann. Und ich persönlich werde, glaube ich, nie eigene Kinder haben. Aber also so, man kann halt auch einfach, es ist so eine menschenfeindliche Aussage, dann zu sagen, wieso kannst du dich auch einfach dagegen entscheiden?
Ja, du wirst halt zu etwas getrieben irgendwo und auch zu dem Gedanken, dass du, also du wirst dazu getrieben zu denken, so, ich entscheide mich bewusst dagegen. Und dann, was ich häufig erlebt habe bei Frauen, so bei meiner Mama oder so, also bei ihren Freundinnen, die sich dann wirklich dafür bewusst dagegen entschieden haben, die dann sich aber eigentlich noch mal hätten umentscheiden wollen. Und das dann zu verkraften und dann niemandem die Schuld für zu geben, das ist echt, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Scheiße. So.
Ich finde es erschreckend, dass das Umfeld zu dir sagt, selber schuld. Also das ist so eine, weiß ich nicht, neoliberale Ansicht.
Ja, als wenn das nicht etwas wäre, was wir eigentlich kollektiv tragen müssten. Aber das müssen wir, weil also, ne, Schwangere, Kinder, Ältere sind alle Teil der Gesellschaft und müssen alle mitgetragen werden und nicht von einer Privatperson alleine. So funktioniert das nicht.
Im Endeffekt muss man leider sagen, es funktioniert halt irgendwie trotzdem schon. Das ist ja das
Problem. Auf welche Kosten?
Und auf euren beiden. Ihr beide seid schon Mamas und ihr habt das schon so weit durchgezogen, bis auf euren Kosten gelaufen. Ne? Würde ich so sehen.
Zum großen Teil, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, also ich denke wirklich, man muss Sicherheit geben, man muss strukturell mehr Möglichkeiten schaffen, Sichtbarkeit und halt eben auch die beide erzeugenden Personen damit reinnehmen, nicht nur die Mutter, wo das Kind rauskommt, ist ja auch gesetzlich so, nur du bist Mutter und dazu verpflichtet, Mutter zu sein. Mein Kind würde jetzt ohne Vater dann auf die Welt kommen. Okay, nice. Und dann eben, dass man so Sicherheitsnetze schafft, außerhalb von vielleicht Kernfamilie und Co., wo du dann vielleicht wieder in zum Beispiel neoliberalen, ich wollte schon Sekten sagen, Kreisen reingeworfen wirst. Ja, das wäre gut.
Du kriegst bestimmt so ein Festival-Baby und dann fahrt ihr mal alle zusammen irgendwo hin, wo ihr dann mit deinen vier Friends, die Hochschul-Crew, die wird dann so voll toll.
Denke ich zwischenzeitlich auch, aber weil das echt alles, das Leben als Schwangere ist so anstrengend, dass ich mir gerade gar nicht vorstellen kann, irgendwas zu machen. Also Hannah hat eben gefragt, gehen wir hier nach einem Kaffee trinken? Und ich war so, ja, ich weiß nicht, wie meine Energie danach aussieht. Je nachdem, wie lang das geht oder wie intensiv das ist, bin ich halt aus, also für den ganzen restlichen Tag.
Ist ja auch ultra fair und wir müssen noch keine Festival-Gruppe werden.
Ihr könnt doch einfach nur spazieren
gegen an der Wiese und chillen.
Und die Energie kommt zurück.
Ja.
Anders, aber versprochen, sie kommt zurück.
Ich kenne es auch so, einfach nur ins Kino gehen, ne? Einfach da so lange sitzen oder im Theater, es geht einfach nicht, es nervt einfach nur. Oder irgendwo ist keine Toilette.
Ja.
Oh Gott.
Nee, manchmal einfach nur aufstehen geht nicht.
Ja, irgendwo hinkommen. So länger als 5 Minuten gehen.
Geht gar nicht.
Nee. Oder noch Lohnarbeiten bis zum Mutterschutz. Oh Gott, ey.
Mhm.
Oh.
Ja, das fand ich auch crazy, die Vorstellung. Also auf der einen Seite war ich sauer auf mich selber so, warum ist das so, du bist nicht mal angestellt, das ist kacke. Und auf der anderen Seite war ich so, wow, stell dir mal vor, du musst halt wirklich jeden Tag ins Büro gehen und hast nicht dieses relativ Freiheitliche wie bei einem Studium, wo jetzt in den Anfangsmonaten, wo du ja wirklich echt Symptome hast und so, wo du entscheiden kannst, auch einfach mal liegen zu bleiben. Da hatte ich wirklich Glück mit meiner Praktikumstelle, weil da muss man wirklich sagen, mir wurde da sehr viel ermöglicht, wo ich mir halt Ruhe nehmen konnte. Aber wenn das nicht so ist...
Das solltest du ja als Arbeitnehmende im Zweifelsfall auch haben, ne? Dass du sagst, ich kann einfach gerade nicht lohnarbeiten, ich bleibe zu Hause oder lass mich krank
du kannst dich ja
melden. Lang, das ja geht gut. Auch. Ne?
Krank schreiben lassen oder
genau.
Sagen, du kannst nur in der Zeit so und so viele Stunden arbeiten oder so.
Ja.
Das gab es auch, glaube ich.
Eine Reduktion auf jeden Fall der Stunden gibt es.
So.
Also
Oder du hast einen Beruf, wo du gar nicht mehr arbeiten darfst. Ja.
Aber geht das auch alles bei einem Minijob? Nee, ne?
Da hast du natürlich auch Rechte als werdende Eltern.
Ja, aber was machen, ja, welchen Job führen Studenten so aus, Studierende? Gastro. In dem Moment, ja, in dem du schwanger bist, darfst du das nicht mehr machen.
Richtig, ja.
So, also alles, was ich vorher gemacht habe, ich konnte nichts mehr davon machen. Mhm. Gar nichts. Mhm. So. Und es war Winter, das macht uns depressiv.
Ja, total. Ja. Und ja, und diese heftige Veränderung, die körperliche und mentale, da fängt es ja eigentlich schon ein bisschen an mit der Isolation. Ja. Also, ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall auch sehr stark. Und das eben nicht einfach mit anderen zu teilen, die sagen, ja, das kenne ich. Und das fühlt sich voll krass an, voll erschreckend. Aber ich verspreche dir, es wird besser. Oder ich hätte noch nicht mal das Versprechen gebraucht, glaube ich, ja. Also das habe ich halt schon gemerkt, ich war wirklich einfach die Einzige, die ein Kind bekommen hat in dieser Zeit. Klar, ich kannte dich, aber du warst schon wieder an einer anderen Phase, weil dein Kind 1,5 Jahre älter ist. Mhm. Das ist halt einfach ein krasser Unterschied. Das
war ganz cool für die Klamotten manchmal.
Ja, dafür war es gut. Und dann halt natürlich, als die beiden, ne, größer waren, war es auf jeden Fall auch sehr cool.
Ja.
Aber es gibt so eine kurze Zeit, wo das sehr weit auseinander einfach klafft.
Aber du hattest dann nachher 2 und dann... als das kleinere, jüngere Kind dann ja auch jemand zum Spielen brauchte, war das auch nicht mehr so cool, weil ich ja nur 1 habe. Und dann haben sich lieber die Eltern, die 2 Kinder haben, die ungefähr in den gleichen Alter, die haben sich lieber, weil sie dann beide Kinder auf einen Schlag beschäftigt haben. Und dann war das so, ja, okay. So, dann passt es manchmal dann auch wieder nicht immer so ganz.
Mhm. Ja.
Ja. Aber es wird auf jeden Fall... werden.
Safe.
Es ist ein Abenteuer. Nach wie vor.
Auch du wirst irgendwie Leute kennenlernen, die verstehen, dass man keinen Autositz vielleicht hat oder so. es gibt irgendwann.
Ja, wie er auch schon gesagt hat, Lebensphasen. So, das waren, also bei dem Geburtsvorbereitungskurs, wo ich war, das waren 30-Jährige, die waren verheiratet und sowas. Mhm. Ich wohne jetzt bei meiner Mama. Mhm. So, allein das ist, es ist einfach ganz anders. Ja, und da haben Menschen dann auch kein Verständnis. Und die Menschen, mit denen ich viel zusammen war, bevor ich schwanger war, die sind jetzt auf einmal durch mich damit konfrontiert, wenn sie auch fruchtbar, also wenn sie auch in diesem fruchtbaren Alter sind oder so, damit konfrontiert, möchte ich überhaupt Kinder, ist das was für mich? Manche gehen da easy mit um, andere sagen, okay, dann möchte ich jetzt aber vielleicht nicht mehr unbedingt mit der Person zu tun haben, weil mir das halt dann unter die Nase gerieben wird und so. Das sind alles Sachen, die muss man akzeptieren, ne? Das, wie du sagst, es wird schon
alles funktionieren. Aber das ist schon ein bisschen dolle komisch, also weil mir das dann unter die Nase gerieben wird.
Das ist so eine Vermutung, Unterstellung so von mir vielleicht.
Das ist irgendwie so, ich glaube, aber es ist einfach bei den Lebensphasen so, die Leute kommen und gehen, manchmal kommen die aber auch wieder.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man manchmal mit einer Person zusammen ist und die versteht sich mit irgendwem von deinem Freundeskreis nicht so gut. Dann bist du nicht mehr mit der Person zusammen und dann findet man sich irgendwie eher wieder, weil es einfach irgendwie für alle so unausgesprochen nicht so ganz war. Und dann, aber die alten Freundinnen und Freunde, die kommen manchmal dann auch so wieder. Oder vielleicht hast du ja auch, du hattest immer so eine schöne Sache, ihr habt dann, deine Freundinnen haben so Gutscheine verschenkt, auch mit so Handwerken oder so. Oder habt ihr dann rundherum irgendwie mal so ein Regal angeboten? Oder hatten wir nur diese Idee, das zu machen?
Nein, wir haben tatsächlich in so Phasen, in denen es so super eng war, care-arbeitsmäßig, haben wir uns wirklich gegenseitig sowas, also haben wir sowas gemacht wie, wir treffen uns nächsten Dienstag Vormittag, alle Kinder sind betreut und dann machen wir so richtig krasse Sachen. Also Sachen, die man sonst nie macht, aussortieren, Regale anbohren, Fenster putzen, keine Ahnung, weil wir uns das gerade gegenseitig geben können und weil es eine Person von uns entlastet.
Mhm.
Das haben wir irgendwie, das ist dann ein bisschen eingeschlafen, aber wir haben das eine Zeit lang gemacht. Also das sind so Sachen, die für mich auf jeden Fall zu solidarischer Gesellschaft eigentlich auch dazugehören. Ne?
Ich weiß noch, wir beide haben auch mal einen Schrank abgebaut, weil ich den neuen aufbauen wollte und dann dazwischen sind die Kinder rumgelaufen und dieser riesengroße Monsterschrank, wir wussten auch nicht, es fällt jetzt gleich alles zusammen und unten krabbeln sie lang und es war so, oh Gott, aber ja.
Aber das ist hilfreich.
Ja. Man muss sich das dann manchmal konkret auch vornehmen und sagen, ey, die sich so ein bisschen, vielleicht kochen die ja gut, die sonst so die Partyleute, oder vielleicht backen die gut oder können gut in Secondhand-Läden nach Klamotten suchen oder sowas. Können solche Aufgaben kriegen oder stricken oder sowas. Können die, musst du die Aufgaben verteilen? Machst du ein bisschen Projektmanagement?
Dann können die Friends sich, vielleicht wollen die auch gerne helfen und wissen nicht wie.
Und manchmal ist es ja auch so, dass erst mit der Geburt des Kindes so richtig klar ist, was brauchst du denn dann eigentlich? Ja, eben. Das kannst du vorher oft auch nicht wissen. Es verändert einfach sehr, sehr viel. Und natürlich hat das Auswirkungen auf alle Beziehungen, die wir führen und auch auf die Beziehungen, die wir zu uns selbst führen, glaube ich. Ne? Also was habe ich, genau, wo sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und wenn ja, welche habe ich? Wann müssen die wie befriedigt werden? Also ja, ich glaube, das kann man ja auch oft dann erst so richtig wahrnehmen und dann ja auch erst kommunizieren.
Ja.
Ja.
Mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen, oder? Wollt ihr euch gegenseitig noch was sagen?
Ich könnte noch ich könnte noch sehr, sehr viel zu dem Thema sagen, weil ich glaube, mit Mutterschaft ist tatsächlich auch nochmal, zum Beispiel, bei mir ist ganze Wut geboren. Ich war sehr, sehr wütend danach auf Ungerechtigkeiten, auf wirklich unfair verteilte Sorgearbeit, auf Erwartungen, die an mich herangetragen wurden, weil ich auf einmal nicht mehr nur Nele, sondern auch Mutter war, die an meinen Partner nie so herangetragen wurden. Und ich kann auch nur sagen, es ist ein wilder Ritt. Es ist ein wildes Abenteuer. Ich möchte das niemals missen. Also ich würde das niemals wie weggeben wollen. Und ich finde es trotzdem scheißhart. Ich bin mega ambivalent, immer noch, oft. Und ich finde, das ist okay. Ich finde, es ist einfach okay. Ich finde, das gehört zur Elternschaft dazu, in allen Phasen. Und ich wünsche dir ganz viel Ruhe und Kraft, dass du es richtig gut hast für dich.
Ja,
und wenn du es mal nicht gut hast, dass du dann eine Idee hast, wie es besser werden kann.
Ja, klar.
Ich werde um 8 aufstehen. Wirklich. Oh. Mach ich viel hier auch schon.
Und danke, dass ihr diesem Thema einfach Raum gebt. Ja.
Oh, danke schön. Das ist diese besondere Konstellation mit Hanna und...
Ich kann ja gar nichts sagen dazu heute.
Nein, aber dadurch, dass wir, ja...
Ach so, ja.
ja. Dass Fabienne aufgetaucht ist.
Und du stellst die richtigen Fragen, das kannst du tun. Und das ist wichtig, ja.
ja.
Ich glaube, es ist echt...
Ich dränge dich dazu, meine Hilfe anzunehmen. Nein, das tue ich auch nicht, aber...
Da, bis zu einem bestimmten Grad muss man das auch so... Weil man einen nicht, auch gerade gesellschaftlich nicht dazu... neigt zu sagen, dass man die Hilfe annehmen darf oder so. Das ist einfach.
Ja, genau.
Frau macht das schon alles alleine, so mäßig. Ne? ja.
Oder du stellst den Topfsuppe vor die Tür. Und Fabian ist einfach glücklich.
Ach, ich habe ja auch, wie gesagt, das Glück. Ich habe Familie und ich wohne jetzt bei meiner Familie. So. Mhm.
Ja.
ja.
Das ist auch voll toll.
Das ist toll. Ja, tolle Gelegenheit. Das klingt,
ja. Ja, es kann echt einfach auch eine mega große Chance für ganz, ganz viele Sachen sein. Ne? Mhm. Also das stimmt einfach. Es ist halt einfach ein krasser Perspektivwechsel aufs Leben.
Ja. Ist halt das Leben, ne?
Ja, ja, es ist das Leben, richtig. Ja, da lässt sich auch nicht alles planen.
3 Generationen unter einem Dach.
Mhm.
Da müssen wir dich dann nochmal interviewen, wenn du, wie so mehr Generationen, wie das so läuft. ja gut, dann danke euch. Es war so schön.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss, ihr Lieben.
Das war von Boom bis Z, der feministische Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z ist ein Podcast vom Verein Frauen lernen gemeinsam e.V. und den Frauenseiten Bremen. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen mit besonderem Dank an die ganze ehrenamtliche Redaktion. Musik Imke Bolz, Redaktion Hanna P. Artwork Luise Hahn, mit besonderem Dank an Pia Brandt, Social Media, die Frauenseiten Social Media Unit. Schnitt Laura Stache, Mastering Jana Fischer, Produktion und Moderation Renate Strümpel. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen, schreibt eine Mail an frauenseiten@bremen.de. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal.